sein zu dürfen. Danke für die Einladung. Und war auch für mich etwas überraschend, dass es doch so schnell geklappt hat. Benny hatte mir geschrieben oder wir hatten geschwätzt und dann habe ich geguckt und es hat sich was ergeben, dass es möglich wäre. Und ich habe ein paar Termine geschrieben und Benny hat gleich zurückgeschrieben, ja, super. Aber zum ersten Mal unter euch hier sein zu dürfen in diesen Räumlichkeiten, preist den Herrn für das, was er tut, hier unter euch. Und ja, ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Schwabeländle, gell? Da ist man gut daheim, man hockt sich, ne, und genießt, ne, im gelobten Land. Kässpätzle und was gibt's noch hier Herrliches, Wunderbares. Also ich bin eigentlich hier geboren in Tübingen und aufgewachsen und durfte hier zur Schule gehen. Aber ihr merkt es vielleicht an der Aussprache oder so, ich habe auch ein bisschen einen anderen Hintergrund noch. Meine Mutter kommt aus den USA und wir sind dann zweisprachig aufgewachsen und ich durfte auch immer mal wieder nach USA und habe dort nicht viel gelebt. Fühle mich auch dort, muss ich sagen, nicht richtig zu Hause. Meine Frau kommt aus Hongkong, das sieht man ihr auch nicht an, aber ihre Eltern waren Missionare dort und sie ist dort dann aufgewachsen. Und wir fühlen uns wirklich sehr wohl hier in Deutschland und dürfen dem Herrn hier dienen. Die Freizeitarbeit, die ich gestern Abend vorstellen durfte, und ich werde da nicht viel dazu sagen, aber eins war mir doch ein Anliegen. Und das ist, dass man sich bewusst wird, das ist kein Selbstläufer. Das Werk Jesu Christi ist kein Selbstläufer in dem Sinn. Natürlich, der Heilige Geist wirkt. Aber da ist ein großer Widerstand zu dem Wirken Gottes in unserer Zeit. Und ich möchte sagen, zunehmend, weiß nicht, kann man schlecht einschätzen, ist wie nimmt es zu, aber gefühlt jetzt, wenn man in dem Dienst steht, sieht man ständig mehr und mehr Widerstand zu der Wahrheit, zu der Verkündigung der Wahrheit und auch zum Dienst selbst, auch unter Gläubigen. Und das ist jetzt keine Rüge, aber vielleicht ein Grund nachzudenken in deinem eigenen Leben, auch die Botschaft, die ich heute bringe, ist eine, die auch der Herr in meinem eigenen Leben gebraucht, um zum Nachdenken angeregt zu werden. Wie sieht's bei mir aus? Man kann sehr schnell träge werden, sehr schnell. Und wenn wir sagen, ich habe gestern Abend eine kleine Grafik gezeigt, die Freizeitarbeit wächst, sind wir dankbar, aber ich erwarte nie, dass es nächstes Jahr und immer das folgende Jahr immer mehr wächst und so weiter. Weil der Feind da ist und er streut, er widersteht und die Gläubigen müssen wach bleiben. Ich habe ein Andachtsbuch empfohlen bekommen. Jetzt, pass auf, jetzt spreche ich ohne mir das gemerkt zu haben. Aufgeweckt, weißt du noch, wie das heißt? Egal, aber der Gedanke ist, der Titel heißt grundsätzlich Wache auf, Gläubigen. Und es geht um die Evangelisation, das wird auch das Thema heute sein. Aber ich möchte euch ermutigen, euch zu fragen, wo will der Herr mich einsetzen? Und zwar nicht nur an einem Tag oder einer Woche während des Jahres, jeden Tag. Und du überlegst dir deinen Urlaub, wie teilst du den ein? Du hast vielleicht 3 Wochen im Jahr, vielleicht 4 Wochen, weiß ich nicht, vielleicht 5 Wochen, manche 6 Wochen. Manche haben das ganze Jahr Urlaub, die sind Rentner, ne? Wie bringe ich meine Zeit ein? Und kann es sein, dass der Herr dich jetzt wirklich einsetzen will auf einer Freizeit oder auf 2 oder auf 3 oder auf 5, weiß ich nicht wie. Und sehe es nicht so, jetzt habe ich meine Woche Dienst gemacht und das war's für dieses Jahr. Eigentlich jeder Tag. Und es muss nicht irgendwo auf einer Freizeit sein, das weiß ich. Also wo will der Herr mich haben und wie will er mich einsetzen? Und kann ich das irgendwie hinkriegen, dass ich so gebraucht werde? Ich sage euch, nicht nur die Freizeitler sagen, das war, und nicht jeder sagt das, aber einer, das war, und das hören wir schon immer wieder, das war die beste Woche meines Lebens oder dieses Jahres oder was auch immer. Viele Kinder fiebern und Jugendliche fiebern auf den Sommer zu und freuen sich drauf. Und ich möchte euch Eltern ermutigen, ich weiß, das kostet Geld und so weiter, aber das ist wirklich eine Zeit, die Gott gebrauchen kann in dem Leben deines Kindes oder deiner Kinder. Und wir machen es nicht zum Profit, das wisst ihr. Aber ich sag's nur mal. Der Dienst ist da, um ein Werkzeug Gottes zu sein für die Kinder und Jugendlichen. So wertvoll. Und es muss nicht auf Camp Impact sein in Kanada. Es gibt viele Freizeiten, aber wir sind natürlich von dem überzeugt, weil wir wirklich versuchen, das zur Ehre Gottes zu tun, entsprechend dem Wort Gottes. Aber Gottes Wort den Kindern zu bringen und den Jugendlichen in einer Zeit, wo sie noch offen dafür sind. Und dazu wollte ich sagen, und sogar jetzt bin ich ein bisschen drumherum, aber ich komme zu dem Punkt: Der Herr braucht Mitarbeiter und wir beten dafür. Die Ernte ist da, die Mittel sind da, die Räumlichkeiten sind da, wir haben Genehmigung für die Zelte und alles. Aber wisst ihr, was oft fehlt und wo Mangel ist? An den Mitarbeitern. Das ist kein Selbstläufer, dass wir jedes Jahr, ich habe ja schon Abend gesagt, wir haben letztes Jahr 146 verschiedene Freiwillige gehabt, die dort auf dem Camp gedient haben im Sommer. Ab dem 1. Juli bis Mitte September. Und der Herr braucht solche, die bereit sind, sich einzubringen. Und ich sage euch, vielleicht körperlich müde nach der Woche oder nach den 2 Wochen nach Hause zu kommen, aber geistlich, sage ich euch, erfrischt. Wir haben es vom Träumen heute Morgen gehabt. Das fällt mir gerade ein. Nach dem Sommer, eines Morgens sagt meine Frau mir: Du hast im Schlaf gesungen gestern Nacht. Was? Das habe ich ja. Ich habe gesagt, das gibt's nicht. Aber wir hätten ein Themenlied gehabt, das haben wir, ich sag mal, fast jeden Tag gesungen. Durch die Flammen. Und dann habe ich tatsächlich im Schlaf dieses Lied gesungen. Auswendig. aber ich sage euch, das war so ein Segen, deswegen sage ich das. Nach dem Sommer habe ich selber manchmal so eine Enttäuschung, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Weil jeden Tag ich so vom Wort Gottes geprägt bin und von den Liedern und von geistlichen Dingen einfach, dass ich so auf einem Hoch bin, einer der Freude, des Lebens im Herrn, das einfach so nicht jeden Tag sonst ist, dass ich einfach, ja, mich freue wieder auf die nächste Freizeit und den nächsten Dienst und die nächste Dienstzeit. So viel zu dem einfach mal als Ermutigung. Betet, vielleicht hat der Herr es auch für euch, macht das möglich, dass er in diesem Sommer vielleicht auf Camp Impact mitdienen könnt. Jetzt habe ich gebetet: Herr, was ist dran heute, wenn ich jetzt bei euch bin? Ich kenne euch nicht, also ich kenne manche schon persönlich, aber weiß nicht eigentlich wo. Und der Herr hat mir ein Herz, eine Botschaft aufs Herz gelegt, dass ich eigentlich jetzt eine Weile lang nicht mehr gepredigt habe, aber das mein Herz sehr bewegt hat und immer noch bewegt. Und auch als ich jetzt wieder frisch das aufgearbeitet habe, hat der Herr mein Herz wieder bewegt und auch mir persönlich die Frage gestellt: Wie sieht's aus? Weiß nicht, ob ich habe gehört, wie heißt es, Israel heute oder sowas, schaut ihr irgendwie auf Telegram oder so, seht vielleicht ein paar Filme und so. Ich habe eine andere Quelle, die aber auch da irgendwie verknüpft ist, aber immer wieder sieht man kleine Bilder oder kleine Filmchen aus dem Krieg, der jetzt gerade in Israel oder dort in Gaza, Entschuldigung, Gaza tobt, sage ich mal. Krieg ist nie schön. Nee, ist immer grässlich. Und ich versuche mich manchmal da hinein zu versetzen, jetzt, wenn ich derjenige bin, der gerade, ich sage jetzt mal, von Israel angegriffen wird, wie wird es mir gehen? Ich sage jetzt nur mal, ohne jetzt gut und schlecht und all das, das möchte ich nicht. Ich sage jetzt nur der menschliche Faktor, ja. Und da habe ich neulich einen kleinen Jeep gesehen, der fährt da auf der Straße entlang. Und auf einmal ist ein Blitz. Habt ihr vielleicht auch sowas gesehen? Und dann geht das Licht weg und der Rauch geht weg und du siehst, wie der Jeep dann so, oder das Auto, was weiß ich, so einen Dreher macht. Und dann wurde irgendein hochrangiger Hamas-Mann getötet. Und ich weiß, es ist vielleicht ein schwieriges Thema jetzt zu sagen, aber ich möchte aus einem ganz gewissen Grund das sagen. Distanz, oder? Da wurde, ich weiß nicht, eine Rakete abgeschossen oder eine Drohne. Man spricht von diesen Drohnen, diesen Selbstmorddrohnen. Also die gehen irgendwo hin und explodieren. Die Houthi oder wie die heißen, schießen diese Drohnen auf Schiffe ab und so weiter. Es ist jetzt hier keine Unbekannte. Es ist normal, ne? Also ich sag mal, in dem Krieg normalerweise, da sitzen irgendwelche irgendwo in einem, was weiß ich, Container und haben da Bildschirme vor sich und drücken auf ein Knöpfchen und dann geht irgendwie ein Flugmarschkörper oder irgendwas und schießt irgendwo hin und es ist nicht der Kampf, den wir aus der Schrift kennen oder aus der Zeit, als Jesus gelebt hat, von dem Paulus spricht. Gibt's auch jetzt gerade in Gazastreifen, Haus zu Haus und Mann gegen Mann und so weiter. Trotzdem ist immer noch viel mit Knopfdruck in der modernen, technologisierten Kriegserfahrung. Aber als Paulus geschrieben hat an die Epheser, und wir kennen alle die Waffenrüstung, oder? Epheser Kapitel 6, verschiedene Aspekte der Waffenrüstung. Da war das ein ganz anderes Kriegsbild, das geführt wurde. Krieg war damals ein sehr grausamer, intensiver Nahkampf. Mann gegen Mann. Viel mit Emotionen verbunden. Riesige Heere haben sich oftmals versammelt und haben dann verschiedene Dinge gemacht, damit man den Gegner eingeschüchtert hat. Zusammen getrampelt und laut geschrien, bevor man in den Kampf gezogen ist, weil jetzt würde man gleich Kampf, also Mann gegen Mann stehen und Schwert zücken oder was für Waffen auch immer und man würde versuchen, den anderen zu schädigen, Schmerzen zuzufügen oder das Leben zu nehmen. Und dann kamen irgendwelche Befehle und vielleicht wurden zuerst Pfeile abgeschossen und aus der Entfernung wurde das Heer mit Pfeilen überschüttet. Man liest manchmal, der Himmel hat sich geschwärzt, so viele Pfeile kamen da. Und das Heer marschierte aber gegen den Gegner vor. Und links und rechts fielen vielleicht deine Kameraden, deine Freunde mit Pfeilen durchbohrt und du musstest weiterziehen, auf den Gegner zuziehen. Und dann trafen die Heere aufeinander und ein furchtbares Gemetzel begann. Chaotisch war es oftmals. Ein Schieben, ein Stechen, ein Schlitzen, ein Durchbohren, ein Treten. Alles, was man tun konnte, um den Gegner irgendwie in die Knie zu zwingen und zu vernichten. Und das ist der geistliche Kampf, jetzt sage ich mal, dieses Bild, das Paulus nimmt. Und wir leben in einer sehr zivilisierten Zeit. Alles sehr ordentlich und schön und sauber und hygienisch und all das. Und wir vergessen, glaube ich, oft, dass wir in einem Kampf stehen. Du stehst, ich stehe tagtäglich in diesem geistlichen Kampf. Und ich frage mich, ob wir uns vorbereiten für diesen Kampf. Ob wir ausgerüstet sind. Ob du ausgerüstet bist. Für das, was du tagtäglich begegnest. Epheser Kapitel 6 heißt es, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die, und was kommt jetzt? Sag's mir. Zieht die ganze, Achtung, nicht nur die Waffenrüstung, zieht die ganze Waffenrüstung. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet euch behaupten könnt, so stehet nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Und da halte ich jetzt an. Ich möchte nicht heute die ganze Waffenrüstung Gottes anschauen, aber diesen einen Aspekt. Gestiefelt, die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Meine Frage an dich heute Morgen ist, bist du gestiefelt? Ich musste zugeben in meinem eigenen Leben, dass ich nicht sehr viel über dies oftmals nachgedacht habe. Ich bin Prediger, ich diene am Wort, ich predige Evangelisation. Ich habe Zeiten, wo ich ganz klar evangelisiere, Freudigkeit auch dazu habe. Aber es geht um das Tagtägliche. Und das ist auch mein Anliegen heute Morgen, deine persönliche Verantwortung, Zeugnis von Jesus zu geben, Seelen zu gewinnen, Menschenfischer zu werden. Bist du gestiefelt mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums? In Paragraph 323c des Strafgesetzbuches heißt es hinsichtlich unterlassener Hilfeleistung: Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihn den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtigen Pflichten möglich ist, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe bestraft. Welche Hilfe muss geleistet werden? In einer Erklärung, was das bedeutet jetzt zu Deutsch, schreibt ein Jurist: Es gilt stets, eine unterlassene Hilfeleistung mit Todesfolge zu vermeiden. Selbst wer Angst hat oder nicht richtig weiß, was er tun soll, muss helfen. Es kommt dabei auch nicht auf die Erfolgsaussichten an. Einem Unfallopfer muss selbst dann geholfen werden, wenn die Situation ausweglos erscheint. Habt ihr das gerade kapiert? Ich habe die Parallele gezogen in meinen Gedanken zu dem geistlichen Leben, zu dem geistlichen Kampf. Könnt ihr das nachvollziehen in euren eigenen Gedanken? Die Menschen um uns herum sind, wir glauben, was sind sie? Sündig? Alle Menschen haben gesündigt, heißt es, ne? Alle Menschen sind Sünder. Und was ist der Lohn für diese Sünde? Der Tod. Welcher Tod ist das? Der ewige Tod. Und jetzt zieht die Parallele. Sie liegt auf der Hand, jedenfalls für mich. Ich weiß, dass die Menschen um mich herum in Sünde leben, in Sünde geboren sind und alle den ewigen Tod verdienen. Aber was? Aber wir wissen um Hilfe. Weißt du um Hilfe? Ich weiß um Hilfe. Wir wissen um Hilfe. Was ist die Hilfe? Die einzige Hilfe ist Jesus. Aber ich frage mich, wie viele von uns sozusagen untätig sind. Hier: Wer selbst Angst hat und nicht richtig weiß, was er tun soll, muss helfen. Es kommt auch nicht auf die Erfolgsaussichten an. Ein Unfallopfer muss selbst dann geholfen werden, wenn die Situation ausweglos erscheint. Wenn wir das anwenden auf unser Denken, sehen wir die Parallelen. Warum helfen wir, geistlich gesprochen jetzt nicht, oftmals den Menschen? Weil wir was meinen? Ich habe nicht alle Antworten auf alle Fragen, oder? Ich bin kein Profi. Ich bin kein, und hier wäre es, ein Arzt. Ich bin kein Notarzt. Was soll ich jetzt, wie soll ich dem Mann helfen? Der ist am Verbluten, es sieht so aus. Und es sieht nicht sehr aussichtsreich aus. Es sieht nicht so aus, als ob ihm wirklich meine Hilfe helfen kann. Und das geht uns, glaube ich, allen so, oder? Wir haben Zeugnis gegeben. Wir werden vielleicht mit Fragen konfrontiert, wo wir keine Antwort wissen, Gedankenweisen, die wir nicht wissen, wie zu beantworten. Wir machen uns Ausreden. Im Strafgesetzbuch ist es so, dass wir uns strafbar machen, wenn wir nicht helfen. Es kommt nicht darauf an, ob du jetzt ein Arzt bist oder nicht. Es kommt nicht darauf an, ob du weißt, wie zu helfen oder ob du meinst, deine Hilfe wird wirklich ausreichend sein, um diesem Mann zu helfen. Du hast eine Pflicht zu helfen. Und ich möchte euch, liebe Geschwister, heute Morgen mit dieser Frage konfrontieren. ob du das im geistlichen Leben überträgst auf dein eigenes Leben und Handeln. Bist du bereit, beschuht zu sein? Beschuht, mit den Füßen gestiefelt, mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Ich glaube, viel zu oft sind wir bereit, entweder, wenn wir darüber nachdenken, bereit zu sagen, ja, ich bin nicht der Richtige, ich habe nicht die richtigen Voraussetzungen, ich habe nicht die Kenntnisse, ich habe nicht die Fähigkeiten, ich habe so viele Gründe, die ich jetzt anführen kann, warum ich das nicht tun werde, ich lasse es jemandem anderen, ich möchte es nicht verderben, soll ein anderer machen. Oder aber, wir denken nicht mal darüber nach. Wir gehen in den Krieg, der uns nicht so plastisch vor Augen ist, weil alles so schön sauber ist und alles so schön ordentlich und alles so seinen Gang hat. Wir gehen in den Krieg des Alltags, des geistlichen Krieges. Wir begegnen den Gegner, ohne vorzubereiten. Ja, von der Waffenrüstung, da habe ich gehört, mal da war ein Seminar oder war am Wochenende oder da war es eine Reihe von Predigten oder in der Sonntagsschule oder auf einer Freizeit oder sonst irgendwas. Wir haben niedliche Bilder noch. Schöne Soldaten und ein Schild und ein Schwert und ein Helm und all diese Dinge. Aber da ist ein gewisser Abstand, weil das einfach alles so dargezeichnet wird. Und die Schuhe oder die Stiefel, was auch immer, die sind für uns kein reelles Bild. Zurück zu der Schlacht. Die Römer waren gut ausgerüstet, gut vorbereitet. Das war mit ein Grund, warum sie so erfolgreich waren, wenn wir das so nennen wollen. Sie hatten Stiefel. Und als Paulus hier dieses Rüstungsteil erklärt, da haben die Epheser ein Bild vor Augen gehabt, wie das damals war. Schweres Leder, schwere Lederbänder gingen um ihre Beine herum und führten hinab zu den Fußsohlen, also den Schuhsohlen. Also diese Schuhsohle war fest geschnürt an ihren Beinen und durch diese Schuhe gingen oftmals so Spikes, so Metallnägel in den Boden. Warum? Weil der Kampf nicht auf einem schön gepflasterten Hof oft stattgefunden hat, sondern vielleicht auf einer Wiese, wo es noch geregnet hat oder der Tau noch von der Nacht drauf war und alles war rutschig und glitschig. Und wenn dann ein Soldat auf einen anderen zugekommen ist und noch eine schöne Waffe gehabt hat, aber wenn er ausgerutscht ist, war er ein schlechter Kämpfer. Andererseits, wenn er gute Schuhe hatte und gut feststehen konnte, dann konnte er richtig Hiebe austeilen, kämpfen den guten Kampf. Und das ist das Bild, das Paulus uns gibt. Ob wir gestiefelt sind oder beschuht sind. Das heißt, bevor der Soldat in den Kampf gezogen ist, ist er aufgestanden, er hat wahrscheinlich nicht mit seiner Rüstung geschlafen, nicht wahr? Er ist aufgestanden am Morgen und er hat sich angekleidet für den Kampf. Oder wenn er überrascht worden ist, dann hat er schnell seine Waffen geschnappt und all seine Ausrüstungen gezogen, damit er möglichst optimal sich stellen konnte dem Feind. Frage, wenn du am Morgen dich vorbereitest für den Tag, bereitest du dich vor für den geistlichen Kampf? Wir sind heute aufgestanden und mitunter, was waren ein paar wichtige Elemente des Morgens? Was tut man in die Tasse? Kaffee. Oder Wasser oder Glas, Zitronensaft oder irgendwas, was auch immer, Tee. Aber man trinkt irgendwas, man isst irgendwas, Müsli, Haferflocken, was weiß ich, bisschen Frucht, Apfel, Orangen. Man stärkt seinen Körper. Aber das ist nicht alles, du ziehst dich dann an. Vielleicht gehst du ins Geschäft oder heute hast du einen Vortrag, den du halten musst. Dann musst du, was weiß ich, mit Krawatte und Sakko oder irgendwas erscheinen, ich weiß nicht. Aber du denkst über den Tag nach und was auf dich zukommt und du bereitest dich vor, oder nicht? Du bereitest dich vor. Dann vielleicht bist du an der Tür und du willst raus und deine Frau sagt, du, ich habe gesehen, heute soll es regnen. Ah, ich nehme lieber einen Regenschirm mit, damit ich nicht durchnässt werde auf dem Weg dorthin. Ne? Oder dies oder jenes, oder du bist Lehrer und du musst die benoteten Klausuren oder was auch immer genau mitnehmen. Oder du hast deinen Vortrag, du hast einen Text, den du mitnehmen musst, oder eine PowerPoint oder einen Laptop oder was auch immer. Aber du denkst durch den Tag und du bereitest dich vor und du nimmst alles mit. Und jetzt ist die Frage, wie oft ist es, dass du darüber nachdenkst, dass du in eine Welt hineingehst, die voll ist von geistlich, von Menschen, die geistlich tot sind, die Hilfe brauchen, aber du denkst nicht mal dran, Traktate mitzunehmen. Du bereitest dich nicht in den Gedanken vor über das, was du sagen könntest. Vielleicht ein Schriftwort, das du bereit haben könntest. Denn wir haben das nicht alles einfach, also aus dem FF, keiner von uns. Aber man denkt dann, okay, heute bringe ich mein Auto zur Reparatur, den Autotechniker, den Mechaniker kenne ich nun und letztes Mal haben wir über dies und jenes gesprochen. Vielleicht, Herr, könntest du mir ein Wort geben, wie ich ihn dann auf das Evangelium hin, auf seine Not, auf seine sündhafte Not, wie kann ich das tun? Bereiten wir uns vor. Das ist die Herausforderung, die der Herr uns gibt. Weil die Menschen in Dunkelheit sind, weil sie Gott verfeindet sind. Sie sind Feinde des Evangeliums. In Jakobus 4, Vers 4 heißt es, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Ich versuche nicht hier ein Feindbild aufzubauen, das nicht da ist, sondern aber das ist die Realität, die uns Gottes Wort sagt. Und Gott liebt sie aber in ihren Sünden und Vergehungen. Wann ist er für den Menschen gestorben? Als wir noch Sünde waren, Feinde waren. Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Die Rechtfertigung kommt aus dem Glauben. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir, was haben wir nun? Frieden. Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Heute Morgen das erste Lied, das wir gesungen haben in der ersten Stunde war, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Und Gott bietet jedem Menschen an, dass er zu ihm kommt und die Gnade, die Vergebung empfängt, die allein in Jesus Christus möglich ist. Aber sind wir vorbereitet? Sind wir gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens? Paulus, als er an die Römer schreibt, in Kapitel 10, Vers 15 heißt es, wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Möchtest du liebliche Füße haben? Dann beschule sie mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Nimm das Evangelium und deine Füße werden lieblich sein. Füße sind nicht unbedingt etwas, woran wir denken, wenn wir an Liebliches denken, am menschlichen Körper. Aber Gott sagt uns, dass das der Fall ist, wenn wir bereit sind, das Evangelium in die Welt zu tragen. So, jetzt möchte ich geschwind, dass ihr nachdenkt über euer Leben. Das soll jetzt wirklich heute persönlich sein. Das ist mein Gebetsanliegen. Dass wir uns kein Alibi stricken oder zusammensetzen, warum das nicht für mich zutrifft. Sondern im Gegenteil, diese Waffenrüstung ist für jeden einzelnen Gläubigen. Und der Herr ruft uns dazu, seine Zeugen zu sein. Von der frohmachenden Botschaft. Hinten haben wir ein Büchlein, das wir übersetzen durften. Es heißt, verändert in sein Ebenbild. Möchtest du verändert werden in das Ebenbild? Wessen? Jesu Christi. Ich glaube grundsätzlich, wenn du den Herrn Jesus kennst als deinen Heiland, willst du mehr und mehr verwandelt werden in sein Ebenbild. Paulus schreibt an die Römer, dass das das Ziel ist. Nun, dann ist Jesus dein Vorbild, so wie mein Vorbild, nicht wahr? Was hat Jesus getan? Ganz einfach. Er hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen, um in diese Welt zu kommen, um am Kreuz zu sterben, damit Menschen mit Gott versöhnt werden können. Das war der Plan Gottes, Epheser 1, vor Grundlegung der Welt. Das erste riesige Vorbild, die Bereitschaft, sein Leben ganz umzugestalten, um dem Evangelium zu dienen. Und das hat der Herr Jesus getan. Das ist natürlich das ganz große Bild. Aber ich möchte sehen mit euch, wie der Herr Jesus das auch ausgelebt hat. Und wir schauen da ein ganz bekanntes Bild an in Lukas Kapitel 19. Der Herr Jesus zu dieser Zeit ist umgeben von Menschen. Sie wollen ihn hören. Sie kommen ihm nach. Und in Lukas 19 lesen wir von Zachäus. Und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus, ein Oberzöllner. Und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei. Und konnte es nicht wegen der Volksmenge. Denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen: Er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir kennen diese Geschichte, ja, besonders wenn ihr als Kinder aufgewachsen seid, in Sonntagsschule und so weiter, gibt es das Lied: Zachäus war ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann war er, stieg auf einen Maulbeerbaum, denn der Heiland kam daher. Der Heiland suchte, so heißt es hier. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steige schnell herab. Was war die Aufmachung des Herrn Jesu Christi? Sein Wesen war erfüllt von der Not des Einzelnen, der seelischen Not des Einzelnen. Wir werden hier vorgestellt, ein Mann, der klein ist. Zachäus war ein Zöllner. Waren die beliebt unter ihrem Volk? Ganz und gar nicht. Keiner wollte was mit den Zöllnern zu tun haben. Er war von kleiner Gestalt. Die Menschenmenge ist um den Herrn Jesus herum. Und Zachäus sieht keine Chance, irgendwie zu Jesus zu kommen. Außer, er wird diese Straße entlang ziehen und da wird er vorbeigehen. Dann gehe ich schnell zu dem Baum da und klettere hinauf. Dann kann ich ihn sehen. Und er tut das. Und ich weiß nicht, ob ihr mal schon von einer Menschenmenge umgeben gewesen seid. Und die reden hier und die reden hier und alle wollen irgendwas von dir und so weiter. Da ist es schnell, dass man gar nicht das alles, was an der Menschenmenge vorbeigeht, also drüber hinausgeht, gar nicht sieht. Aber Jesus ist anders, oder? Jesus schaut, sieht und spricht. Wie steht es um dich? Bist du beschult mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens? Jesus war's. Viele Ablenkungen um ihn herum, viele Ausreden, warum er nicht und warum er nicht hätte können. Aber er kam in diese Welt, was? Wie heißt es am Ende? Wie heißt es dort am Ende? Er kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war die Leidenschaft, die ihn erfüllte. Erfüllt das unser Herz, erfüllt das mein Herz, erfüllt das dein Herz. Zu suchen und zu retten. Wir sind nicht der Retter. Jesus ist der Retter. Aber wir haben die Verantwortung, diese Botschaft den Menschen zu bringen? Bist du auf der Suche nach Menschen, die das noch nicht gehört haben oder die es noch nicht angenommen haben? Willst du sehen, dass sie gerettet werden? Hast du diese Leidenschaft? Suchst du, scannst du den Horizont ab nach Menschen, die vielleicht vom Geist Gottes vorbereitet sind? So wie Zachäus. Er stieg auf einen Maulbeerbaum. Er war da, er wollte, er hörte. Und Jesus spricht zu ihm. Und er sagt, und diese ganze Volksmenge, ich komme zu dir. Kann ich zu dir kommen? Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Ich möchte investieren in dein Leben. Und wir sehen dann, wie Zachäus Buße getan hat. Und wie war das mit dem Auftrag des Herrn Jesu? In Matthäus 4, Vers 19, und er spricht zu ihnen, kommt, folgt mir nach und ich werde euch zu... Was sind Menschenfischer? Was ist die Aufgabe, die Jesus gegeben hat? Menschen zu retten, Menschen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Menschen fischen. Na, wir sind durch viele, viele Dinge abgelenkt in unserer Zeit, oder? Denk mal über dein Leben nach. Nicht über das deines Nachbarn, deiner Ehefrau, deines Ehemannes, was auch immer. Denk über dein Leben nach. Hobbys. Dinge, die du gerne tust. Dinge, die du gerne machst und so weiter. All diese Dinge, die unser Leben erfüllen können. Wo ist dieses Menschenfischen? Ist das eine Gesinnung, die wir tagtäglich haben, dort, wo du bist? In den Umständen, die du hast? Jesus rief diese Männer, folgt mir nach, sich zu trennen von dem, was ihr Leben sonst so ausmachte, sich an Jesus zu schmiegen und sein klar definiertes Ziel nachzugehen, nämlich auch Menschenfischer zu sein. Wie viel von dem übernehmen wir in unserem Leben? Wie viel sind wir bereit anzunehmen? Wie viel? Und jetzt nicht wir, sondern du, also ich. Na? Wie bereit bist du wirklich, Menschenfischer zu sein? Und dann sehen wir in Lukas Kapitel 15, ein paar Kapitel davor, wie der Herr hier drei Gleichnisse gibt. Und der Herr Jesus lehrt hier über ein Hauptthema, glaube ich. Wir haben das erste Gleichnis von dem verlorenen Schaf. Sind ein Haufen Schafe. Und dann heißt es dort in Vers 3, er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Was ist die zentrale Lektion hier? Es ist das einzelne Schaf. Das einzelne Schaf nicht zu übersehen. Die einzelne Seele. Jede einzelne Seele. Und er hat diese 100 Schafe, eins geht verloren, aber er will nicht, dass dieses eine verloren geht. Also lässt er die anderen hinter sich und geht hinaus in die Nacht. Und wir haben Bilder und so weiter schon gesehen, wie da ein guter Hirte hinausgeht in die Nacht und vielleicht bei Sturm und was weiß ich alles Mögliche und trotz all diesen Widerständen, die da sein könnten, aber geht hinaus und er sucht und sucht, bis er das eine findet. Und dann, was ist das Merkmal? Was ist da? Ah, okay, ich habe das Schaf gefunden. Gut, okay, gehe ich nach Hause.
Mit Freuden,
genau, Benny, dankeschön. Er nimmt es auf seine Schulter mit Freuden und er geht zu seinen Freunden. Er ruft seine Freunde und seine Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Und ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße tun. Und die Aussage ist hier, Leute, denkt drüber nach. Im Himmel ist Freude über eine Seele. Über eine Seele, die gerettet wird. Oh, Jetzt weiß ich nicht. VfB hat er gestern gespielt. Ich weiß leider nicht, haben sie gewonnen oder verloren. Aber nehmen wir jetzt mal an, sie haben gewonnen. Und du bist VfB-Fan. Das war ein gutes Wochenende. Montag kann ich arbeiten. So wie noch nie. Oh, wir freuen uns über viele Dinge. Oh, ich bin 40 geworden. Nee, ich bin 60 geworden. Ja, machen wir eine Feier zusammen. Okay. Freuen uns über ein neues Leben, ein neues Kind, über diese Dinge. Wir freuen uns über dies und über jenes. Und wir bereiten uns darauf vor. Wir machen, was weiß ich, Party, Bestellungen, Essen und Freunde laden wir ein. Und all dieses. Das Bild hier ist ein anderes. Eine Seele wird gefunden. Wann hattest du das letzte Mal die Freude, mitzuerleben, dass Gott dich gebraucht hat, sozusagen als letztes Glied in einer Kette? Eine Seele wurde gerettet. Vielleicht nie. Vielleicht ist es so lange her, du kannst dich nicht erinnern. Ich weiß nicht. Kann es sein, weil es kein brennendes Anliegen ist? Du hast zu viele andere Dinge. Du bist zu geschäftig. Du musst dieses und jenes tun. Und die Seelen der Menschen um dich herum, wo Gott dich an einen bestimmten Platz gestellt hat, wo sonst keiner ist. Ich sage jetzt mal Arbeitsplatz, keine Ahnung. Du arbeitest dort in einer Abteilung und du bist der einzige Christ. So viel du weißt, deine Kollegen haben sonst keinen Kontakt mit irgendeinem Christen. Hast du ihnen schon darauf hingewiesen, dass es einen Gott gibt? Konkret mit ihnen gesprochen über ihre Sündennot. Aber nicht nur die Sündennot, sondern Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du kannst neues Leben, du kannst die Vergebung empfangen für deine Sünden. Du musst nicht irgendwo hinpilgern, du musst nicht irgendwelche große Taten tun. Du darfst den Glauben zu ihm kommen, mit einem bußfertigen Herzen. Dann sehen wir nach dem verlorenen Schaf ein weiteres Gleichnis. Was ist da? Die verlorene Drachme. Und hier hat eine Frau 10 Münzen, jetzt bin ich im falschen Kapitel. Aber in den Versen 8 bis 10 des 15. Kapitels sehen wir, die 10 Drachmen hat, zündet es an, weil sie eine verloren hat, eine Drachme verliert, ein Licht an und kehrt das Haus aus und sucht mit Fleiß, bis sie findet. Möchte ich nur hier drauf sagen. Hier sehen wir wieder was. Sie sucht mit Fleiß. Sie zündet ein Licht an, alles andere bleibt liegen, sie fegt das Haus, bis sie diese Drachme findet. Es geht wieder um eine einzelne Angelegenheit. Wir haben eine junge Frau in unserem Team auf dem Camp und sie war spät dran, musste sich beeilen, ist nach Hause gekommen, die Treppe hochgegangen im Treppenhaus. Unser Treppenhaus, wer es kennt, ist sehr schmutzig, ist eine Baustelle. Und wie sie hochgeht, merkt sie, sie bleibt mit der Hand hängen am Geländer irgendwie. Fünfstöckiges Treppenhaus und sie ist im dritten hoch und sie läuft in ihre Wohnung und wie sie rauskommt aus ihrer Wohnung, merkt sie an ihrem Ring, da fehlt der Diamant. Oh, ihr Herz stürzt einfach ab. Also wirklich, sie war. Und sie sagte dann, was soll ich nur machen, wo kann das sein? Und sie konnte sich noch erinnern, am Morgen gesehen haben, bla bla bla. Sie wollte diesen Diamanten wiederfinden. Ich sage jetzt mal, wahrscheinlich sentimental war es ihr wichtiger als das Geld, was es gekostet hat, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, sie hatte eine Verbindung zu diesem. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie es findet, war nahe null. Sehr unwahrscheinlich. Aber sie hat so einen Wasserstaubsauger und hat diesen Flur gesaugt. Und ich weiß nicht, ob ihr Wasserstaubsauger seht, das ist ekelhaft, die Brühe. Sie hat es dann ausgeschüttet. Fein durch das Ganze durch. Und wisst ihr was? Ich sage, sie hat auch gebetet. Aber sie hat gebetet und der Herr hat erlaubt, dass sie diesen ganz kleinen Glitzerstein wiedergefunden hat. Hat sie niemandem gesagt. Was hat sie getan? Ich habe meinen Diamanten wiedergefunden. Sie war
begeistert. Sie war so froh, dieser eine kleine Diamant. Das ist der Gedanke hier. Sie hat es gefunden in Vers 9 und sie ruft zu ihren Freundinnen und ihren Nachbarn zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Und Vers 10, und ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Jesus unterweist, jede einzelne Seele ist kostbar. Wie viele einzelne Seelen kennst du, die verloren sind, Rettung brauchen? Aber bist du beschut oder gestiefelt mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums?
Dann das dritte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und ich möchte hier nur darauf hinweisen, ihr kennt dieses Gleichnis. Und er kommt dann zurück und der Vater erwartet ihn und freut sich darüber. Und er schmeißt ein Fest, also eine Freude erfüllte Szene. Er ist so froh, der verlorene Sohn ist gefunden. Und der große Bruder ist dann nicht mal glücklich drüber. Und der Vater belehrt ihn. Du sollst aber fröhlich sein in Vers 32 und dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Meine lieben Freunde, der Herr Jesus unterweist hier, dass jede einzelne Seele so kostbar ist und wir dürfen, wir sollen beschut sein mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Um dich bereit zu machen, wie passiert es? Im Schlaf? Passiert es im Schlaf? Nein, das passiert durch eine bewusste Entscheidung, dass ihr euch vorbereitet. Wenn ich zurückerinnern darf, hier die Ermahnung von dem Apostel Paulus, zieht die ganze Waffenrüstung an, damit ihr standhalten könnt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung, ergreift, zieht an. Das Ergreifen ist eine bewusste Entscheidung, das Anziehen ist eine bewusste Entscheidung. Bei den Frauen kennen wir das, die stehen manchmal vor dem Schrank am Morgen und was soll ich anziehen? Müssen lange überlegen und dann ziehen sie es raus und vor dem Spiegel und mit dem Tageslicht und das passt heute zum Licht und das passt, nee, das passt nicht, also wieder was anderes. Bewusste Entscheidung, eine Vorbereitung. So ist es hier. Wie bereitest du dich vor? Setzt du dich hin? Morgen sehe ich den Automechaniker. Okay, ich setze mich jetzt hin und im Gebet vor dem Herrn, Herr, hilf mir. Was kann ich ihm sagen? Wie kann ich ihm begegnen? Welche Worte sind? Welches Büchlein könnte ich vielleicht mitnehmen? Welches Thema ist in seinem Leben jetzt gerade aktuell? Ah, seine Frau, irgendwas. Oder sein Geschäft, irgendwas. Ich kann ihm da begegnen und Verständnis zeigen und Liebe zeigen, dass ich ihn liebe als Mensch und dass ich weiß, dass Gott ihn liebt und Gott ihn retten möchte und Gott ihm die Tür geöffnet hat und Gott ihn ruft. Ist er bereit, dem Ruf zu folgen? Bereiten wir uns so vor? Und Paulus, als letzten Gedanken hier möchte ich euch was aufzeigen. In Römer Kapitel 9 sehen wir seine Leidenschaft für die verlorenen Menschen. Eines meiner Kinder kam zu mir eines Tages und sagte mir, Papa, er schaute mich eindringlich an, hör jetzt zu. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht. Wie habe ich darauf reagiert als Vater? Vielleicht hättet ihr nicht darauf so reagiert, aber ich habe darauf reagiert. Mein Sohn, wenn du sprichst, sollte es immer die Wahrheit sein. Du brauchst mir nicht eine Vorrede halten. Papa, ich lüge jetzt nicht, sondern ich sage die Wahrheit. Und ein paar Tage später habe ich dann diese Stelle gelesen. Und da sagt es der Apostel Paulus. Und dann habe ich gedacht, okay, Kevin, lass dich belehren hier. Wenn Paulus das im Wort Gottes sagt, dann hat es einen Grund. Paulus schreibt in Römer Kapitel 9, Vers 1, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Wow. Habe ich das gelesen, habe ich gedacht, wow, Paulus hat es gesagt. Warum? Warum hat Paulus das gesagt? Und dann habe ich an meinen Sohn gedacht und es war bei ihm eine ähnliche Begründung. Er hat erwartet, dass was? Dass man ihm nicht glauben würde. Was jetzt kommt, ist so eine krasse Aussage, das werden sie mir nicht glauben. Dann schreibt Paulus, ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, ihnen gehören auch, und dann erklärt er weiter, aber was? Die Juden hatten was nicht getan. Sie hatten ihren Messias nicht angenommen. Sie hatten Jesus nicht angenommen. Aber ich möchte zurückgehen zu dem, was er am Anfang gesagt hat. Ich wünsche nämlich, selbst von Christus verbannt zu sein für meine Brüder. Wenn das funktionieren wird, sagt er, dann wäre ich bereit, Achtung, mein Heil aufzugeben, preiszugeben, von Christus verbannt zu sein, damit sie gerettet werden. Unvorstellbar. Deswegen sagt er am Anfang, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Vier Aussagen, die bekräftigen sollen, was jetzt kommt. Und aus was kam dieses heraus? Es kam aus seinem Anliegen für was? Für die verlorenen Seelen der Juden, dass sie Jesus abgelehnt haben. Seine Leidenschaft steckte in dem, dass er sehen wollte, dass diese Juden, das verheißene Volk, das all diese Vorgaben hatte, all das wusste von den Propheten und die Schriften und alles, sie hatten alles. Er wünschte so sehr, dass sie doch gerettet werden würden. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, das ist eine, was? Das ist eine Leidenschaft für die verlorenen Seelen, oder? Für das verlorene Schaf, für den verlorenen Sohn, für die verlorene Drachme. Ein Licht anzünden, ein Suchen, ein leidenschaftliches sich vorbereiten, beschuhen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Wie sieht es aus in unserem Leben? Wie sieht es aus in deinem Leben? Wie viel denkst du über die verlorenen Seelen nach, die in deinem Leben präsent sind? Also, die du kennst. Wie viel Zeit verbringst du im Gebet für sie? Wie sehr bereitest du dich vor? Vielleicht durch einen Kurs über, wie evangelisiere ich besser? Vielleicht durch auswendig Lernen von Bibelversen? Vielleicht durch Vorbereitungen? Ich habe das dann selber gemacht. Obwohl ich schon so lange im Glauben stehe und so lange den Herrn Jesus. Ich wollte noch besser werden. Ich will besser werden. Ich will es immer noch. Und ich sehe manchmal, wie träge ich wieder geworden bin. Habe ich mir eine Gliederung gemacht? Was ist der erste Punkt? Was ist der zweite Punkt? Wo will ich hingehen in diesem Gespräch? Wie kann ich das am besten machen, dass es verständlich ist, dass es logisch ist, dass es nicht aufgedrückt ist, dass sie verstehen, dass ich sie liebe, dass es nicht einfach eine Pflichterfüllung ist? Ich habe ein Anliegen für diesen Menschen. Ich mache es nicht, um irgendwie die Kirchenbänke zu füllen. Oder dass noch mehr sozusagen ein Teil meines Glaubens annehmen. Nein, weil ich eine ernsthafte Sorge habe um den ewigen Zustand dieser Person. Seine Seele wird ewig, wo? Die Bibel sagt, im Feuersee sein. Und man spricht nicht gerne über die Hölle. Keiner hat mehr über die Hölle gesprochen als Jesus. Er wollte, dass diese Furcht ein Heilsmittel ist, sozusagen eine Möglichkeit. Verstehst du die Ernsthaftigkeit dieser Situation? Verstehe, dass die Seele ewig verloren ist in einem Feuersee. Er hat es nicht gemacht, um irgendwie jetzt Emotionen einfach aufzuweilen, sondern er wollte, dass sie zu ihm kommen, der einzige Weg ist. Wir haben eine Verantwortung. Paulus schreibt an die Kolosser in Kolosser 1, Vers 28. Ihn verkündigen wir, indem wir, und jetzt hört genau hin, indem wir was? Jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. In Markus 16, Vers 15 heißt es, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium dem einen oder anderen. Nein, nein, genau, der ganzen Schöpfung. Das heißt nicht hier Evangelisten, Prediger, Missionare. Jeder Mensch ist dazu aufgerufen. Heute Morgen, wie sieht es mit dir aus? Wie beteiligst du dich an diesem Auftrag des Herrn? Wie sehr hast du diese Eigenschaft des Herrn Jesu angenommen für dein Leben? Und wenn es nicht der Fall ist, wie sehr brennt es dir im Herzen, dass sich da was ändert? Letzter Gedanke, den ich noch mitgeben möchte heute Morgen. Am Ende dieses Abschnittes, Epheser Kapitel 6, hat der Apostel Paulus noch ein paar Worte. Indem ihr, Vers 18, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Wow, habt ihr das jetzt mal gerade geschluckt? Das könnt ihr gar nicht so schnell schlucken. Das ist ein intensiver Aufruf zu was? Zu einem intensiven Gebetsleben. Auch, also, Fürbitte für alle Heiligen, das wollen wir jetzt noch hervorheben. Dieses Gebetsleben, dieses intensive Gebetsleben ist für die anderen Geschwister. In unserem Fall oder in deinem Fall hier, guckst du um den Raum herum, die Geschwister um dich herum, okay? Dass du für die betest, dann sagt Paulus aber im nächsten Vers, auch für mich. Bete intensivst, zu jeder Zeit, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wach zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte, auch für mich, sagt Paulus. Und dann was? Damit mir, was ist es? Damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig werde, wie ich reden soll. Worum bittet er? Er bittet, dass die Geschwister für ihn beten, für alle Heiligen, aber auch für ihn, Paulus, den Apostel, und ich würde sagen, in meinen Augen, der Evangelist schlechthin, oder? Das war der Evangelist, der hat gepredigt, der hat das Evangelium weitergegeben, der war bereit zu leiden für den Namen des Herrn Jesu Christi. Und er sagt, betet für mich, ohne aufzugeben, ohne schlapp zu machen, ohne, betet intensivst für mich, dass ich was? Freimütigkeit habe. Freimütig das Geheimnis des Evangeliums in Vers 19 und wieder in Vers 20, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede. Hey, das bedeutet ganz einfach, dass Paulus gewusst hat, dass was? Der Feind ihn belagert und es schwer ist, die Freimütigkeit zu haben, die er haben sollte und haben wollte. Und er sagt, bitte Geschwister, betet für mich. Weiß nicht, trefft ihr euch am Mittwochabend zum Gebet oder am Dienstagabend, glaube ich, habe ich gehört, Dienstagabend. Wer hat Gebetsanliegen? Ja, ich bin mit meinem Fuß gestolpert und habe es verdreht und es tut weh. Ja, ich habe finanzielle Probleme. Maja, mein Auto ist kaputt. Ja, viele, viele verschiedene Dinge. Und auch vielleicht, ja, meine Bekannte, die ist ungläubig und so. Wie oft sagen wir, mein lieber Eugen, würdest du bitte eindringlichst vor dem Thron der Gnade eintreten für mich? Morgen gehe ich und ich werde dort mit und ich habe dort das Anliegen, und ich habe nicht die Freimütigkeit. Ich bin verklemmt, oder wie sagt man? Also ich bin irgendwie, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Würdest du bitte eindringlichst beten, dass ich die Freimütigkeit habe, das Evangelium zu verkünden?
Er sagt es zweimal. Also ich denke, man kann es fast gar nicht intensiver, herausfordernd sagen für die Geschwister, betet für mich und für alle Heiligen. Das sollte unter uns Gläubigen wirklich eine ständige, treibendes Gebetsanliegen sein. Dass wir füreinander beten, dass wir Freimütigkeit haben, das Evangelium weiterzugeben. Dass wir füreinander beten, dass wir morgens beschult sind mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Vielleicht sitzt du jetzt heute da und der Heilige Geist hat zu dir gesprochen. Ich glaube, da könnten wir anfangen. Du schreibst auf deinen Notizzettel oder irgendwas, was du dir nimmst als Erinnerungshilfe aus der Wortverkündigung heute. Herr, hilf, dass ich mehr für meine Brüder und Schwestern bete, dass sie Freimütigkeit haben, das Evangelium zu geben. Und hilf, dass sie auch für mich beten, dass ich das tue. Da können wir anfangen. Dann können wir vielleicht bitten, Herr, vergib mir, dass ich nachlässig gewesen bin und ich diesen Teil der Waffenrüstung nicht angezogen habe. Ja, vielleicht den Helm des Heils oder Schild des Glaubens oder was auch immer, die Dinge habe ich angezogen, aber ich war sehr schwerfällig mit den Stiefeln. Dass wir heute nicht unverändert aus dieser Botschaft nach Hause gehen, aus dieser Zeit, wo der Heilige Geist zu uns reden will, wo Gott zu dir reden möchte. Sondern dass wir einen kleinen Schritt weitermachen, wachsen in unserem Glaubensleben. In diesem Kampf, in dem wir stehen. Auch wenn wir es nicht sehen, er ist da. Möge Gott uns Gnade geben, dass wir bereit sind, uns verändern zu lassen durch seinen Geist. Und wirklich, nicht nächste Woche, nicht irgendwann mal, sondern jetzt uns verändern lassen und mehr beschult sind mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir sind dir von Herzen dankbar, dass du es überhaupt möglich gemacht hast, dem Menschen, dass er versöhnt werden kann mit dir, dem allein wahren, allmächtigen Gott, der du heilig bist. Dir gebührt alle Ehre und Verherrlichung. Und wir als Menschen haben uns abgewandt von dir. Unseren eigenen Weg sind wir gegangen. Wir wollten selbst verherrlicht werden, gepriesen sein, für uns selbst leben. In Sünde gegen dich. Danke, dass du so viele von uns zu dir gezogen hast, uns die Augen geöffnet hast, dass die Vergebung uns zuteil geworden ist, für die Jesus am Kreuz gestorben ist. Danke. Und Herr, hilf uns jetzt in diesem Kampf, in dem wir stehen, in dieser Zeit, auch wenn wir uns dessen manchmal nicht bewusst sind, weil alles so schön sauber und geregelt ist. Aber es ist ein geistlicher Kampf, der wütet. Hilf uns, dass wir die Waffenrüstung annehmen, jeder einzelne von uns, und beschult mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums in deinem Dienst uns einbringen lassen. Und hilf, dass wir auch füreinander beten, inniglich, zutiefst, ohne zu ermatten, dass wir alle diesem Auftrag gerecht werden, den du uns gegeben hast. Bevor ich Amen sage, möchte ich euch auffordern, einen Augenblick persönlich, jeder Einzelne, mit dem Herrn Jesus zu reden. Vielleicht hast du erkannt, dass hier ein Mangel vorliegt in deinem Leben. Ich möchte ein paar Augenblicke geben, dass du einfach im Stillen deines Herzens vor deinem Herrn das vielleicht in Ordnung bringst, um Vergebung bittest und um seine Hilfe ihn anflehst. Und dann werde ich noch schließen.
himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und für den Geist Gottes, der in uns lebt. Danke für sein Wirken. Hilf, dass wir demütig auf seine Stimme hören und uns verändern lassen durch sein Wirken. In Jesu Name. Amen. Amen.
Vielen Dank, lieber Kevin, für die Botschaft. Ich denke, akustisch haben wir es alle verstanden. Und ich hoffe und denken wir dran, füreinander zu beten, für die Zukunft, für die kommende Woche, dass wir das Gehörte auch wirklich tun und umsetzen und nicht nur Hörer sind, sondern Täter. Und dafür beten, dass wir das Wort freimütig verkünden und die verlorenen Seelen sehen und die Nöte, in denen sie sind und helfen wollen, Werkzeuge Gottes sein wollen. Vielen Dank, Kevin, für die Botschaft. Wir schließen mit dem Lied 412. Ich wünsche euch eine gesegnete, kraftvolle Woche im Herrn. Wir singen das Lied 412 zum Abschluss.